Willkommen zu KI-Köpfe. Ich bin Paul Elvers, Chief AI Officer der Funke Mediengruppe und nur wenige Tage vor der OMR spreche ich mit Roland Eisenbrand. Er ist der Chefredakteur der OMR und außerdem Podcast-Host bei OMR Takeaways. Viel Spaß mit der Folge. Roland, in ein paar Wochen beginnt die OMR. Wie ist deine Gefühlslage gerade?
Positiv gestresst, sage ich mal. Also sehr viel Vorfreude natürlich, aber schon auch sehr viel Stress, wenig Schlaf, durchgetaktet, viel zu tun noch. Aber ja, natürlich freue ich mich auch.
Was sind die größten Baustellen noch?
Für mich auf jeden Fall unsere Keynote. Da sind wir immer noch an der Recherche. Wir sind noch nicht, also was heißt Recherche, sind wir eigentlich fertig, aber quasi die Präsentation fertig zu bauen, ist ein Riesenteam mittlerweile dahinter. Da haben wir eine Agentur, wir haben einen Storytelling- und Bühnencoach. Mit denen finalisiert man das und hübscht das hoffentlich noch schön auf. Aber da muss noch einiges an Arbeit reinfließen.
Das ist ja ein Monster-Event, kann man eigentlich so sagen. Mit wie vielen Besuchern rechnet ihr dieses Jahr?
So wie im Vorjahr, würde ich sagen. Wir hatten ja, glaube ich, 67.000 jetzt die letzten beiden Jahre und ja, hoffen natürlich, dass wir dieses Niveau nochmal erreichen. Sind da jetzt auch aktuell von den Ticketverkaufszahlen ein bisschen über Vorjahr.
Super, ja. Und Speaker, wie viele Speaker werden kommen dieses Jahr?
Ich glaube, 300 oder 400 ist ja immer die Frage, ob man diese Masterclass-Speaker noch hinzurechnet. Wir haben jetzt dieses Jahr haben wir noch eine weitere Bühne, die Purple Stage, aber noch gar nicht so groß announced, dass es noch eine weitere, bisschen kleinere, aber trotzdem eine weitere Bühne gibt. Vielleicht sind es deswegen dieses Jahr sogar mehr, 350, 400. Ich habe es gar nicht alles so auf dem Schirm, ehrlicherweise. ich habe da auch mittlerweile einen Kollegen im Team, der sich um das Programm wirklich hauptverantwortlich kümmert und das wirklich sehr, sehr gut macht. Aber das ist nochmal eine sehr schöne Mischung auf jeden Fall geworden.
Wie ist das für dich jetzt, heute auf der anderen Seite im Podcast-Studio zu sitzen?
Ungewohnt auf jeden Fall, aber auch interessant und erfreulich. Also ich freue mich ja, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, also ich freue mich auch, dass du hier bist. Wie gesagt, deine Keynote bei der letzten OMR 2025 war persönlich für mich auch eins der Highlights.
Das freut mich natürlich sehr. Vielen Dank.
Ja, nee, kann man glaube ich so sagen. Viele interessante Takes mit drin gewesen. Und da würde ich vielleicht auch gleich nochmal weiter einsteigen, weil nachdem wir im letzten Jahr in State of the German Internet gehört haben, also zumindest eins meiner Takeaways ist, dass die Menschen verstärkt offline gehen und ganz gezielt eigentlich Räume aufsuchen, die nicht mehr online sind und sich in Person treffen wollen. Es gibt Running Clubs, ich glaube, das war ein großes Thema, ja. Und andere Offsite-Events. Vielleicht erste Frage dazu. Das war ein Stück weit ja auch eine Analyse des Ist-Zustands, aber vielleicht ja auch eine Prediction fürs Jahr 2025. Mhm. Wie blickst du darauf jetzt heute, auf diese These zu sagen? Sieht man so nach wie vor?
Ich glaube, dass man das nach wie vor sieht. Also ich habe das danach immer noch sehr als großes Phänomen wahrgenommen. Und das ist ja auch auf andere wird, also ich weiß nicht, was war denn zuletzt, Strickclubs gibt es ja seit ein paar Monaten, sind ein Riesenthema. Ich sehe das schon immer wieder auf Social Media, dass wir haben es ja IRL-Marketing in Real-Life-Marketing genannt, ja. Dass das immer noch ein großes Ding ist. Wir hatten auch überlegt, es in diesem Jahr nochmal in die Kino mit aufzunehmen, haben uns dann dagegen entschieden, weil wir es halt letztes Jahr schon wirklich groß und breit gefeatured haben. Aber zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du von diesem Trend mitbekommen hast, Pudding mit Gabel, das war ja irgendwie dieser Hype, man trifft sich zum Pudding mit Gabel treffen, hat irgendjemand in Karlsruhe irgendwo Flyer aufgehängt, so ein bisschen aus Scheiß, um so ein Treffen zu machen und das ist dann viral gegangen und dann gab es erst in Deutschland und dann auch weltweit. Ich habe auf Social Media Videos gefunden von Leuten im Central Park in New York oder in London oder in Paris, die sich dann zum Pudding mit Gabelessen getroffen haben. Da habe ich gedacht, okay, offensichtlich dieses Bedürfnis ist immer noch da und das ist sogar noch viel niedrigschwelliger als so ein Run Club, wo man sich dann vielleicht das Gefühl hat, man committet sich da jetzt drauf, jede Woche irgendwie laufen zu gehen. Ja. Die Leute haben Bock drauf, sich in der echten Welt zu treffen. Ich glaube, das gibt es schon immer noch.
Und interessanterweise bei diesen Phänomenen ja eigentlich eine Verschmelzung dann von beiden Räumen. Ne? Also das Digitale spielt ja auch eine Rolle dann.
Auf jeden Fall, ja. Also ist ja auch für uns dann immer, die wirkliche Reichweite erzielt man dann halt doch einfach noch digital, weil es digital halt skaliert. Auch die Run-Clubs über Strava und worüber wir da alles gesprochen haben, damit sammelt man den Großteil der Menschen ein, aber der Content wird halt offline produziert, sage ich mal so. Und deswegen ist es immer miteinander verquickt.
Ja. Natürlich bin ich neugierig und versuch dir mal was zu entlocken. Vielleicht kannst du ein bisschen was anteasern, was die Gästin dieses Jahr von eurer Keynote erwarten können. Gibt es da vielleicht einen kleinen Trend, den du schon mal so auspacken kannst?
Was kann ich erzählen? Also ich kann natürlich sagen, dass KI jetzt, wir kommen ja auch in diesem Jahr an dem Thema KI nicht vorbei in der Keynote, auch im Praxisteil. Es wird auch wieder um Sichtbarkeit in KI-Antworten gehen, aber ein bisschen anders gelagert als im letzten Jahr. Wir versuchen aber noch ein paar andere Trends aufzugreifen. Also es geht zum einen natürlich darum, wie man in KI-Antworten sichtbar wird, aber zum anderen auch ein bisschen, in welchem Kontext man da auftaucht, ob das positiv ist oder negativ, das wird eine Rolle spielen. Und dann haben wir noch so ein bisschen einen Gegentrend, der vielleicht dann ein bisschen das aktuelle, die neuere Variante von diesem IRL-Thema ist, also wo es nicht um KI geht, ist trotzdem ein Digitalthema. Wir sehen, dass Entertainment ein Riesentrend ist im Marketing. Mhm. Marken investieren in Entertainment-Inhalte und da werden wir auch ein paar Cases zeigen.
Mhm. Ist für euch auch ein Thema, inwiefern es zu KI vielleicht auch schon so eine Art Gegenbewegung gibt? Also ich kann mal kurz Klammer aufmachen. Wir als Medienunternehmen haben natürlich sagen viele Fragen und sehen das auch durchaus kritisch hinsichtlich sozusagen vertrauenswürdiger Berichterstattung, Deepfakes, wo sozusagen diese Technologie uns als Gesellschaft vor große Probleme und Herausforderungen stellt.
Ist jetzt in diesem Jahr nicht so das große Thema, weil wir es ja im letzten Jahr schon einmal ein bisschen abgedeckt hatten. Da hatte ich ja auch quasi vorhergesagt, dass AI-Slop-Wort des Jahres wird. So.
Good take, ne? Good call, ja.
Und das kam ja dann auch ein bisschen so. Und auch dieses Thema Brainrot, Doomscrolling, das sind ja alles so Begriffe, an denen man so ein bisschen ablesen kann, dass die Leute mit dem Internet nicht nur glücklich sind so und auch mit dem Thema KI nicht so nur glücklich sind. Ich sehe es trotzdem zwiegespalten. Also ich glaube, diese Entwicklung gibt es auf jeden Fall parallel immer noch. Trotzdem hat wahrscheinlich jeder, der irgendwie in Lohn und Brot steht, das Gefühl, ich muss da auf dem Laufenden bleiben, einfach damit ich nicht abgehängt werde so. Mhm. Also ich glaube, es ist zwei Flüsse quasi, die parallel immer laufen so. Insofern, wir haben es jetzt in diesem Jahr nicht groß drin. Aber ich würde trotzdem sagen, dass dieses Thema Entertainment, was wir da uns einmal angucken, das ist so ein bisschen der vielleicht so ein bisschen digitaler Gegentrend, weil ich glaube, man muss, die Marken überlegen sich schon, wo kann ich sichtbar sein in Zukunft noch, wenn es dann vielleicht nur noch den KI-Assistenten als Zugangstor ins Internet gibt, wo kann ich da überhaupt noch sichtbar sein und wo kann ich quasi Markenbildung betreiben, so, und da ist, glaube ich, dieses Thema Entertainment schon relevant. Das ist vielleicht dann so ein bisschen der Gegentrend im Marketing dazu.
Okay, cool. Genau, über dieses Thema Konvergenz der Aufmerksamkeit in KI-Apps will ich gleich auf jeden Fall noch mehr sprechen. Natürlich kann man nur jeden und jeder Zuhörerin empfehlen, euch sich eure Keynote anzuhören. Gibt es irgendwas darüber hinaus, was du sagst, was du vielleicht auch schon anteasern kannst, was man bei der OMR dieses Jahr erwarten kann, was man nicht verpassen sollte?
Ich glaube, wir haben ein sehr großes Angebot in Sachen KI, wo man sich auf dem Laufenden halten kann. Wir haben in diesem Jahr auch, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu salesy, aber wir haben ein neues Format gelauncht. Nicht vom Format kann man es nicht nennen, aber wir nennen das OMR Journeys. Was unser Ziel ist, weil wir hören immer wieder, dass die Leute, wenn die zum ersten Mal zu uns kommen, total überfordert sind, einfach weil so ein riesiges Angebot ist, dass dann niemand mehr sich zurechtfindet und man die Nuggets dann, die für einen selbst relevant sind, gar nicht mehr mitbekommt. Und deswegen haben wir dieses Angebot gestartet. Wie gesagt, OMR Journeys haben wir dann zum Thema E-Commerce, zum Thema Marketing und Advertising, auch einen zum Thema AI Innovation. Da gibt es dann eigene Landingpages bei uns auf der Festivalseite. Kann man anklicken, kann man sich durchgucken, was gibt es da für Masterclasses, was gibt es für Bühnenslots, was gibt es für Side-Events. Also das ist auf jeden Fall zur Orientierung gut. Aber um auf deine Frage nochmal genauer zu antworten, also wir haben Leute wieder Leute von Open OpenAI da, wir haben jemanden von Anthropic da, wir haben wieder Pip Klöckner da, Philipp Klöckner, der auch schon quasi Household Name bei uns geworden ist und mit seiner AI-Keynote da jedes Mal komplett die Halle füllt, der da auch wirklich so auf der Tech-Seite, glaube ich, den tiefsten Durchblick hat in Deutschland. Mhm. Bei uns in der Keynote wird das natürlich Thema sein. Es gibt dann aber auch so kleine Nuggets, zum Beispiel, was ich auch empfehlen würde, ist ein Talk von Malte Landwehr. Das ist, der arbeitet bei, war früher bei Idealo, ist jetzt bei Peak AI. Peak AI ist das so ein Startup, die bieten so ein Tool an, mit dem man analysieren kann, inwiefern ist die eigene Marke auf Plattformen wie ChatGPT, Claude, Perplexity und so weiter, inwiefern ist die eigene Marke da sichtbar. Und der ist ein sehr schlauer Kopf, ist einer meiner besten LinkedIn-Follows, sage ich mal. Also kann ich auch empfehlen, den auf LinkedIn zu folgen. Und der wird eine Keynote halten über KI und Marketing auf der Yellow Stage. Das ist zum Beispiel auch ein Slot, den ich empfehlen kann.
Okay, super, klingt spannend. Kannst du schon bisschen mehr verraten, wer von Anthropic oder OpenAI kommen wird?
Sind wir gerade noch in Gesprächen, kann es noch nicht final anteasern, weil wir es auch selbst noch nicht veröffentlicht haben. Okay. Aber bleibt einfach, haltet auf unserer Website Ausschau nach den Namen, auch in unserem Newsletter, dann werdet ihr bald informiert.
Dann können wir gespannt bleiben.
Perplexity ist auch noch ein Name.
Perplexity ist auch da.
Okay.
Auch
jemand
da von Perplexity, genau. Spannend. Ich glaube, ihr hattet ja mal Nick Turley zu Gast von OpenAI,
genau.
Der ja auch gebürtig, glaube ich, aus der Nähe von Hamburg
kommt. Aus Itzehoe, ja. Aus Itzehoe. Eine lustige Geschichte. Einer der führenden OpenAI-Manager, der quasi Produktverantwortlicher für ChatGPT ist, kommt da aus der Nähe und letztes Jahr zum ersten Mal da, genau.
Ja. Eure Keynote heißt ja State of German Internet. Und
wir haben sie in diesem Jahr umbenannt,
okay.
State of Internet, einfach weil wir festgestellt haben, dass viele Leute das auch so nennen und okay. Wir versuchen ja auch am Anfang gerade der Teil, den Philipp hält, das ist ja immer so das große Ganze, wir blicken auf die große Tech-Welt, natürlich auch in Verhältnis auf die deutsche Wirtschaft und vor allen Dingen auf die deutsche Digitalwirtschaft, aber wir haben es jetzt OMR, State of Internet, in diesem Jahr zum ersten Mal umbenannt.
Gut. Kleines Detail. Aber ja, why not? Ja, stimmt, ist vielleicht auch passender, ja. Oder? Also, ich meine.
Das war unser Gedanke.
Ja.
Wir haben halt auch.
Die AI-Slop-Hypothese ist ja schon nicht nur, gilt ja nicht nur für Deutschland.
Ja, und auch die Marketing-Trends sind ja nicht nur aus Deutschland heraus geprägt, sondern da zeigen wir auch internationale Cases und deswegen dachten wir, es passt besser.
Wäre auch spannend gewesen, wenn ihr jetzt gesagt hättet, wir fokussieren uns jetzt nur noch auf die deutschen Trends, um wirklich jetzt mal dem Titel gerecht zu werden.
Ja, ich glaube,
wie groß die Begeisterung dafür
ist. Der Anspruch ist ja schon, dass wir da Sachen zeigen, wenn man da früh dabei ist, da vielleicht noch ein bisschen stärker Profit ausschlagen kann, als wenn man halt sich spät draufsetzt und die, ehrlicherweise, viele dieser Trends sind halt nicht in Deutschland gemacht, weil die US-Plattformen da hierzulande natürlich tonhandgebend sind und deswegen dann auch US-Startups da. Ja.
Okay, also dann nehmen wir mal jetzt als Grundlage meiner Frage euren neuen Kinotitel State of Internet. Was ich beobachte, ist, dass eigentlich seitdem ChatGPT gelauncht wurde und diese neue Form der Apps eigentlich rasend schnell sich verbreitet haben, mittlerweile auch natürlich der Markt sich weiter geöffnet hat, wir unterschiedliche Anbieter sehen über Claude, Google mit Gemini und nach wie vor ChatGPT, vielleicht auch Perplexity. Wir sehen, dass einerseits das sich sehr, sehr großer Beliebtheit erfreut. Viele Menschen nutzen das, haben das fest integriert in ihren Alltag. Und wir gleichzeitig sehen, dass natürlich das, was wir Internet genannt haben, bevor diese Apps sozusagen auf den Markt gekommen sind, sich radikal verändert. Wir sehen, dass Shopping-Erlebnisse mittlerweile möglich sind über ChatGPT, noch nicht so flächendeckend und weitreichend. Können wir gerne auch gleich drüber sprechen, wie realistisch das ist, dass sich das wirklich auch dann grundlegend transformiert. Aber ich glaube, die Frage, mit der ich das Thema eigentlich eröffnen möchte, ist, ob du der These zustimmen würdest, dass die KI eigentlich das Internet, so wie wir kennen, kaputt macht.
Die Frage stelle ich mir natürlich schon auch ab und an und man sieht ja auch an den Reaktionen der NutzerInnen, dass die das nicht nur alles feiern, was ist alle natürlich, die zum einen, glaube ich, hat jeder so, wie ich schon gesagt habe, diese Sorge, ich werde da irgendwie als Arbeitnehmer abgehängt und muss da gucken, dass ich informiert bleibe, um auch künftig als Arbeitskraft noch relevant zu sein. Dann sind natürlich die Vorteile von ChatGPT. Ich kann mal schnell eine Mail an den Chef irgendwie oder an sonst wie einen Business-Kontakt kann ich mal schnell irgendwie mir vorschreiben lassen, damit es professionell klingt. Ich glaube, diese Vorteile werden schon alle geschätzt und genutzt. Andererseits würde ich denken, dass jeder der HörerInnen schon mal irgendwie auf Social Media einen Kommentar gelesen hat, ist das KI? Und das ist ja nicht ein positiver Kommentar, wenn man irgendwie ein Video auf TikTok oder auf Instagram sieht und da schreiben die Leute, ah, das ist doch KI, dann klingt da immer eine Enttäuschung mit so. Und ich glaube schon, dass es diese Wahrnehmung oder dieses Gefühl immer mehr zunimmt. Und ich frage mich schon auch manchmal, ob den Tech-Firmen dieses Risiko in ausreichendem Maße bewusst ist und ob die dieses Risiko, dass sie da ihren eigenen Kanal, sage ich jetzt mal, möglicherweise kaputt machen, ob sie das in ausreichendem Maße sehen. Ich habe auf die Frage noch keine endgültige Antwort gefunden, aber beobachte es natürlich auch gespannt.
Ja. Du hast vor kurzem auf LinkedIn geschrieben, dass für dich gibt es so klare Patterns, woran man zum Beispiel auch einfach einen LinkedIn-Post erkennt als KI generiert. Das ist immer dieses klassische, es ist nicht X, es ist Y.
Genau, ja. Also es gibt ja so ein paar Wendungen. Oder diesen Dreiklang gibt es ja auch, haben dann Leute drunter geschrieben. Hat mir jemand einen tollen Artikel aus der New York Times zugeschickt, wo das nochmal genauer analysiert worden ist. Fand ich sehr interessant. Und mir geht es eben auch so, wenn ich auf LinkedIn so einen Post sehe und ich lese diese Wendungen, dann denke ich, ach ja, ist doch KI generiert, da hast du dir keine Mühe gemacht, so, da habe ich keinen Bock, das zu lesen. Ich glaube, das geht vielen Leuten so. Alle wollen irgendwie mit KI Content generieren, aber die wenigsten wollen diesen Content wirklich konsumieren. So. Manchmal gibt es dann so Phänomene. Ich habe gerade einen Podcast mit einer Kollegin von mir, da haben wir in der letzten Folge gerade gesprochen über AI Fruit Love Island. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass der ein Riesending war. Ja. Also da haben wir so Leute diese Love Island Trash Reality Sendung so quasi mit Früchten nachgebildet. Ist schon auch nicht unbedenklich aus mehrerlei Hinsicht das Ganze, aber es hat halt riesen Reichweiten generiert und die Leute haben sich draufgesetzt und dann gab es auch immer wegen diesen Kommentar, ja, ich habe es trotzdem bis zum Ende angeguckt. Und wenn man es im Feed hat, hat man diese abstrusen Videos mit diesen Früchten, die sich gegenseitig betrügen und so weiter, hat man sich angeguckt. Und ja, das hat irgendwie funktioniert. Also solche Dinge kommen dann irgendwie trotzdem an. So, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert, so ein bisschen.
Ja, guilty pleasure.
Ja.
Was würdest du sagen, wenn du jetzt so dein LinkedIn-Feed kategorisieren müsstest in KI versus nicht KI, wie hoch ist der Anteil an KI?
Oh, ich glaube, dass das schon mehr als 50% ist.
Ja, oder?
Also ich bin ja von Haus aus Journalist und ich sehe auch, dass die Hürden, Content zu produzieren, sind ja sehr viel niedriger geworden und durch LinkedIn ist jetzt dieser B2B-Content, den ich auch produziere, ist halt sehr viel mehr geworden und ich glaube, auf LinkedIn ist das schon wirklich ein sehr großer Teil, der das zumindest zur Hilfe nimmt, so, um das dann final auszuformulieren. Und ich finde es wichtig, da die eigene Stimme nicht zu verlieren, so.
Ja.
Weil gerade an diesen Wendungen, da erkennt man es halt immer wieder. Mir fiel da dieses Bild ein von, wenn man, es gibt ja so, habe ich mal im Internet so Bilder gesehen, wo ein Bild immer wieder kopiert worden ist und dann wird es halt immer nur noch grisselig irgendwann und man kennt gar nichts mehr und es ist so. Und ich glaube, das passiert auch so ein bisschen mit Sprache. Und das sehe ich als große Gefahr. Ich glaube, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Da ist es dann besser. Ich glaube, manche fangen vielleicht auch schon an, irgendwie absichtlich Fehler einzubauen, damit man denkt, dass es nicht KI ist, so. Aber die eigene Stimme nicht zu verlieren, ist, glaube ich, schon schwierig, gerade auch für Medienschaffende, für CreatorInnen so, weil wenn man da einmal einen Vertrauensverlust erleidet, dann ist es halt schwer.
Es gibt ja von Ethan Mollick, dem amerikanischen Wissenschaftler, der sich viel mit...
Folge ich auch auf LinkedIn, ja.
Sehr gut, ja. KI beschäftigt, gibt es diese Konzept, AI is the great leveler and the great divider. Also er macht sozusagen, KI macht gleich, aber unterscheidet uns auch. Also das heißt, auf der einen Seite, er macht sozusagen uns gleich in der Kompetenz, dass wir jetzt alle mal was bei LinkedIn schreiben können, aber es ist halt irgendwie so mittelmäßig. Und seine Hypothese ist eben sozusagen the great divider, also der große Unterscheider ist KI dann eben dann, wenn es darum geht, wirklich professionell und gut damit umzugehen, was aus seiner Sicht dann sozusagen eine besondere Expertise erfordert. Meine Frage an dich, weil deine Posts klingen authentisch, bist du einfach quasi besonders gut im Umgang mit KI oder nutzt du gar keine KI fürs Schreiben auf LinkedIn?
Ich nutze schon KI fürs Schreiben, um mich inspirieren zu lassen. Auch manchmal, wenn man so eine Blockade hat, ist es ja total nützlich, wenn man dann irgendwie sagt, hier, ich habe hier ein paar Stichpunkte und hätte da gerne einen vollen Text raus. Aber mir geht's fast immer so, dass ich mir diesen Text dann angucke und denke, ja, nee, kann ich besser. Muss ich nochmal drüber gehen, so. Also ich finde es schon nützlich. Ich nütze es auch für die Recherche, so gerade für unsere Keynote. Wenn ich dann irgendwie eine bestimmte These zum bestimmten Trend habe, gibt es ja auch dieses Deep Thinking und so weiter, wo man dann ausführliche Recherchen machen kann. Wo ich aber auch immer wieder feststelle, dieses Problem mit der Halluzination ist bei weitem noch nicht geregelt. Also was mir da schon Cases herbei halluziniert worden sind, wo ich dann gefragt habe, ja, gib mir mal einen Link zum Beleg. Und dann gab es diesen Link halt nicht. Ja. Da muss man schon aufpassen. Ja, also ich glaube, es ist dieses Human in the Loop, dass man am Ende einmal drauf guckt. Das ist schon wirklich wichtig bei Sachen, die man selbst veröffentlicht und wo man mit dem eigenen Namen für steht. Und ich glaube, das ist auch ich habe mich zum Beispiel auch mit Notebook LM beschäftigt, finde ich ja auch total faszinierend, weil man, da kann man ja auch Podcasts erstellen lassen. Ja. Und dann kippt man da 8 Quellen rein und dann kriegt man einen Podcast dazu erstellt. Und wirklich auf gutem Niveau. Und als ich das zum ersten Mal gemacht habe, habe ich gedacht, okay, ich sollte vielleicht auf Krankenpfleger umlernen, weil das noch krisensicher ist, dieser Job. So. Also das fand ich schon beeindruckend. Aber ich glaube, die Personenmarke so ist dann in Zukunft für Medienschaffende und für CreatorInnen so noch das Einzige, mit dem man sich abheben kann und womit man auch die Leute noch an sich binden kann. So.
Gibt es so einen Hack, den du mitgeben kannst oder irgendwie so einen Praxistipp, wo du glaubst, wo halt so schon irgendwie so ein Unterschied stattfindet zwischen, ich sag mal jetzt, dem Content, der prinzipiell aus deiner Sicht jetzt dich nicht so abholt auf LinkedIn und etwas, wo du sagst, da würde ich jetzt mit meinem Namen hinterstehen. Also vielleicht kannst du nochmal so in deinen Workflow mit KI arbeiten, dann nochmal reingehen und gucken, gibt's da irgendwas, was sozusagen, wo du sagst, da entsteht dann der Unterschied oder was man auf jeden Fall mitmachen müsste oder nicht tun sollte?
Also was ich nicht mache, sind ja solche, oder wenig mache, sage ich mal, sind so quasi Insights aus meiner eigenen Arbeit zu teilen, so dass ich auf LinkedIn jetzt, dass ich schreibe, ich habe das und das gemacht und das hatte dann das und das bessere Ergebnis.
Ja.
Aber ich glaube, solche Inhalte funktionieren halt gut auf LinkedIn, solche Ratgeberinhalte, wo man wirklich aus der eigenen Erfahrung etwas berichtet. Das kann ich, glaube ich, immer empfehlen. Und ansonsten ist es halt so die Einordnung. Und ich glaube, da muss man halt schon einfach ein bisschen Arbeit rein investieren. Ich versuche halt viel zu lesen, hänge viel auf LinkedIn rum, aber versuche dann den richtigen Leuten zu folgen und dann sieht man halt übergreifende Entwicklungen und versucht da auf dieser Basis dann Einordnung vorzunehmen und ich glaube, das ist dann hilfreich. Also alles, was den Leuten wirklich hilft und das kommt dann, glaube ich, gut an. Natürlich sehe ich auch, dass es viele Selfie-Posts auf LinkedIn gibt und viele Sachen, wo ich, was ich nie im Leben posten würde, selbst Inszenierung, sage ich jetzt mal, und das dann auch gut funktioniert, aber also es wäre nicht mein Ding. Also ich würde es dann eher immer die andere Schiene fahren. So.
Ja. Wie wichtig ist es, wenn du quasi mal mit KI dann einen Post zum Beispiel bearbeitet hast, dass du am Ende nochmal so nachschleifst und wirklich das verfeinerst, bis du am Ende zufrieden bist?
Das ist für mich super wichtig, weil ich habe gerade eben wieder ein Newsletter geschrieben und hatte dann einmal eine Blockade und habe dann einmal irgendwie mir was vorschreiben lassen und habe gedacht, das ist mir zu, ist schon ganz gut und man kann dann ja auch das verfeinern. Ich habe jetzt gerade vor kurzem den Tipp gelesen, es gibt einen Wikipedia-Eintrag darüber, an welchen Sachen man KI-Texte erkennen kann. Und dann kann man quasi die KI mit diesem Text füttern und sagen, so soll mein Text auf keinen Fall aussehen. Also es gibt ja auch Workarounds dafür. Dass es am Ende nicht so klingt. Und das habe ich dann auch ausprobiert, aber ich fand den Text trotzdem immer noch nicht gut, weil ich dann meine persönliche Einschätzung gefehlt hat. So. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Die Einordnung und die vor allen Dingen die persönliche Stimme nicht zu verlieren, das ist, glaube ich, das A und O, um dann da nicht austauschbar zu werden. Weil ich denke auch immer, da kann ich ja genauso selbst zu ChatGPT gehen und selbst fragen. Dann brauche ich nicht jetzt, dass du das für mich machst und einen Link-In-Post für mich drüber schreibst. So. da macht man sich selbst so ein bisschen überflüssig, denke ich immer.
Ja, ja. Vielleicht noch ein weiterer Aspekt zu diesem sehr großen Klammer, die wir aufgemacht haben. Macht KI das Internet kaputt? Fragezeichen. Ich glaube, wir haben jetzt viel über das Thema gesprochen, wie einfach es geworden ist, Content zu erstellen. Jetzt viel über Text gesprochen, gibt es natürlich genauso im Bild- und Videobereich. Mittlerweile, die Früchte haben wir eben auch schon kurz gesprochen, die Love Island-Früchte. aus meiner Sicht gibt es aber auch noch eine zweite Facette, und das ist ja eben diese, dass es immer schwieriger wird, auch für Marken und Content-Publisher sichtbar zu sein in Zeiten von Gen AI. Das klassischen Wege wie eben SEO oder Discover ja immer steiniger werden und es eigentlich nicht viel gibt, was diesen Prozess sozusagen gerade in eine andere Richtung lenkt, aus meiner Sicht. Wie blickst du da drauf? Also was heißt das eigentlich für Brands und für Content Provider, dass sozusagen KI jetzt immer zentraler wird?
Ich glaube, es ist für beide ein bisschen unterschiedlich, wäre so mein Gefühl. Ich glaube, für Marken ist es natürlich, ich glaube, man muss einfach in diesem Bereich auftauchen und sichtbar sein. Da führt kein Weg dran vorbei. Es gibt große Diskussionen darüber, ob Geo wirklich eine, also Generative Engine Optimization, ob das eine eigene Disziplin ist oder ob das nicht einfach eine Erweiterung von SEO ist.
Ja, lass uns da mal kurz aufmachen und das einmal erklären. Also ne, SEO, Search Engine Optimization.
Genau, das ist quasi, du tauchst in den organisch, also unbezahlt, in den normalen Google-Suchergebnissen, also in diesen, früher waren es ja mal 10 blaue Links vor Jahren, da tauchst du auf. Mittlerweile hat sich das schon auch sehr gewandelt. Aber die gibt es ja immer noch, diese Linkliste quasi von Google. Und Geo ist quasi Generative Engine Optimization, das ist der neueste. Gibt es auch unterschiedliche Abkürzungen, hat sich noch keine so richtig durchgesetzt. Aber da ist eben das Prinzip, du tauchst in den KI-Antworten auf.
Okay.
Google spielt ja selbst schon diese AI-Overviews aus, also ungepromptet quasi innerhalb der Suchergebnisse, teilweise dann quasi so KI-generierte Zusammenfassungen von Inhalten von anderen Websites. Und das Gleiche gibt es natürlich, ChatGPT hat KI-Antworten und so weiter. Also, und das nutzen ja auch Leute, um sich beraten zu lassen vor einem Kauf oder einer Buchung, wie auch immer. Also, und deswegen ist, glaube ich, für Marken, Unternehmen schon wirklich relevant, da aufzutauchen. Für Publisher und Content ist das deutlich schwieriger, glaube ich, darüber Traffic zu generieren. Ich höre immer wieder, dass das halt kaum geklickt wird. Bei Google in ChatGPT genauso. Also der Traffic, den ChatGPT auf andere Websites generiert, ist im Vergleich zu den organischen Suchergebnissen wirklich fast zu vernachlässigen, kann man sagen. Deswegen ist das für Publisher schon, glaube ich, sehr, sehr schwer. Und da wäre auch mein Gefühl, dass man da gucken muss, wie man das anders regelt. Also Google Discover, ich habe gerade einen Artikel darüber geschrieben, über die Auswirkungen von AI Overviews. Und da habe ich immer wieder gehört von Publishern auch. Ich habe zum Beispiel mit dem NDR gesprochen, der ein öffentlich-rechtliches Unternehmen ist, aber trotzdem irgendwie auch ein Publisher. Klar. Die sagen, dass eben durch die AI Overviews Traffic weggebrochen ist, dass der durch Discover aber kompensiert wird. Also ich glaube, eine Discover-Strategie ist schon sinnvoll zu fahren, aber wir haben jetzt eben schon über quasi so Trends im echten Leben und dass die Leute sich im echten Leben treffen wollen. Ich glaube, das ist für Publisher schon super relevant, da so eine Community-Building zu machen in IRL quasi so und da sich die Leserschaft getreu zu halten und vielleicht auch stärker nochmal auf Newsletter zu setzen, um dann eine eigene Stimme zu haben, in direkten Kanal zu den Leuten selbst. Also das wäre mein Gefühl, dass das wichtiger wird.
Wir sehen dann ja, also ich teile da, glaube ich, deine Analyse, was sozusagen den Referral-Traffic aus den Chat-Plattformen anbelangt. Gleichzeitig, vielleicht noch als Ergänzung, sehe ich auch das Phänomen, dass die Quellen und die Links, die genutzt werden, zum Teil auch nicht die beste Qualität sind, sozusagen. Da werden, es gibt einige Studien, die auch gezeigt haben, dass ChatGPT zum Beispiel auch auf sehr fragwürdige oder zweifelhafte Quellen dann auch verlinkt in ihren Antworten als Referenz. Und du hast eben den NDR erwähnt, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der natürlich auch einen zentralen Stellenwert auch in unserer Gesellschaft einnimmt, den wir uns leisten, sozusagen aus guten Gründen. um eben unabhängige Berichterstattung auch in allen Bereichen ermöglichen zu können. Gleichzeitig, wenn wir jetzt sehen, die tauchen nicht mehr auf oder sozusagen ist auch nicht mehr nachhaltig, dass sozusagen das, was Content Provider tun, dann ja, entlohnt wird. Was ist denn, also das ist ja schon ein Dilemma, vor dem wir stehen.
Auf jeden Fall, ja. Und ich frage mich auch, ob da irgendwas.
Was tun wir denn?
Also es ist eine gute Frage und ich finde das schon auch aus gesellschaftlicher Sicht bedenklich und da muss man drauf schauen. Also ich bin auch immer, jetzt wenn man in den letzten Jahren in die Entwicklung auf den USA guckt, immer größerer Fan unseres öffentlich-rechtlichen Mediensystems geworden. Also ich schätze privatwirtschaftliche Medien genauso, aber ich
Danke.
Bin auch froh, dass es die öffentlich-rechtlichen Medien gibt.
Ja.
Ich glaube, man muss da schon mit der aus der politischen Brille sehr genau drauf gucken, was da passiert und welche Inhalte da stattfinden, wie die gekennzeichnet werden. Ja, also
brauchen wir mehr Regulierung?
Ja, es ist also ich finde die Regulierung, die es bisher in der EU gibt. Ich habe gerade ich folge so linken Tech-Journalisten, kann ich auch, vielleicht auch ein nettes Takeaway-Empfehlung, Ryan Broderick, der hat einen Newsletter, der heißt Garbage Day und der beschäftigt sich eigentlich mit Internetkultur, auch viel trashigen Internetkultur-Themen, stellt aber fest, dass diese Internetkulturphänomene halt immer stärker sich auf die allgemeine Kultur auswirken. Aber jetzt schweife ich ab. Der hat sich gerade wieder sehr positiv über die europäische Regulierung im Vergleich zu der US-Regulierung. In den USA gab's ja jetzt gerade zwei Urteile, die Tech-Plattformen verantwortlich gemacht haben für die Auswirkungen auf Jugendliche von wegen Social-Media-Sucht und Mental-Health-Probleme bei Jugendlichen. Und dann hat er aber auf der anderen Seite hat er gesehen, dass Teile diese Bewegung hin zur Altersverifikation auch von Tech-Plattformen gepusht wird, in der Vermutung, dass die dann vielleicht besser unterscheiden können, künftig sind das noch Bots und sind das Unternehmen, sind das noch Bots oder sind das Menschen und Menschen besser tracken können. Ja. Jedenfalls hat er in diesem Zusammenhang diese EU-Regulierung sehr gelobt und gesagt, dass das eigentlich die richtige Art und Weise ist, damit umzugehen. Also ich glaube, die Regulierung ist schon, es gibt da schon gute Vorhaben, ob die dann alle richtig umgesetzt werden und alle auch schon entsprechend die Unternehmen sanktioniert werden, entsprechend dieser Regulierung, also ob das schon richtig quasi durchgesetzt wird, das ist halt wieder die andere Frage. Ja. Bin ich jetzt ehrlicherweise auch kein Experte, aber ich finde es auf jeden Fall sinnvoll, dass die EU da genau drauf schaut und sich auch nicht erpressen lässt von den USA da einzuknicken.
Ja, Stichwort EU und europäische Souveränität. Würdest du dir vielleicht auch sowas wünschen, dass es so eine bessere Version der ganzen KI-Systeme gibt, die dann halt europäisch ist? Und ja, also würdest du dir sowas wünschen oder
nicht? Ich finde das natürlich schön, wenn es auch, würde mich natürlich freuen, wenn es hier hiesige Mitbewerber gibt, die da mithalten können. Ich nutze ab und an auch Mistral, also ja. Le Chat heißt Le das Chat. Und finde das schon auch ganz gut, sehe aber auch schon auch, dass es manchmal hinter den Antworten von anderen hinterherhängt. Genau, so. Ja. Ich finde das höchst relevant, aber ich fürchte, dass der Zug so ein bisschen abgefahren ist. Ja, aber wir sehen diese Vormacht der US-Tech-Unternehmen im hiesigen Markt ja allenthalben. Mein Gefühl ist, dass dieses DSA und DMA, diese Regulierungspaket der EU da jetzt so ein bisschen zumindest fairere Bedingungen schafft. Das finde ich gut.
Ja, also kann man viel, glaube ich, noch zu sagen. Also ich würde mir ja sowas wünschen, so ein ChatGPT-Äquivalent, aber mit guten Quellen, meinetwegen auch für x Euro im Monat.
Ja. Ja, das ist halt die Krux, dass ich, also zum einen hat sich ja Datenschutz nie als USP durchgesetzt. StudiVZ hat das früher manchmal probiert so ein bisschen und Xing auch. Und man sieht, wo sie jetzt mittlerweile stehen, ehrlicherweise. Also die letzten Endes also ChatGPT ist ja schon, muss man ja ehrlicherweise sagen, dass diese Produkte auch alle toll sind und einfach einem riesen Vorteil liefern, dass man solche Dinge kostenlos nutzen kann. Und das nutzen die Leute natürlich gerne. Und wenn man da einmal hooked ist, dann ist man da auch nicht bereit, irgendwie jetzt für einen europäischen Mitbewerber, der DSGVO-kompatibel ist, dann entsprechend Kohle zu zahlen. So, das ist so ein bisschen...
Das ist die Challenge dann, ne?
Die Krux, ja.
Es muss am Ende halt auch Spaß machen und gut sein.
Ganz genau. Also halt bei KI sieht man es jetzt ja so ein bisschen, dass es die Bereitschaft gibt, dafür zu zahlen. Ich glaube, es gibt schon wobei bei ChatGPT ist zahlende B2B-Nutzer sind, glaube ich, deutlich kleiner, aber Claude zum Beispiel geht ja stärker Richtung B2B und die haben es schon geschafft, sich da ein relevantes Publikum aufzubauen. So. Aber das ist dann halt auch, das ist was man für die Arbeit nutzt, so glaube ich. Und da ist es dann, gibt es natürlich auch, zahlt dann der Arbeitgeber potenziell, dann gibt es eine andere Bereitschaft, eine Zahlungsbereitschaft. Im reinen B2C-Bereich, wo es dann wirklich auf die Masse geht, ist es, glaube ich, schon schwer, wenn man ein Gefühl.
Jetzt haben wir ein bisschen die Content Publisher in Bezug auf die Frage, macht das KI das Internet kaputt, betrachtet, von dir fehlen eigentlich nur noch die Brands. Du hast eben schon Geo erwähnt, Brands können jetzt eben da sichtbar werden. Gleichzeitig sehen wir, dass die Apps in Grundform ja auch extrem dynamisch gerade noch sind. Also OpenAI hatte Ende letzten Jahres Apps als Konzept gelauncht. Jetzt hat sich da lange nichts getan, aber potenziell ja auch sozusagen etwas, was dann für Marken interessant sein könnte. Was ist denn so dein Blick darauf, was Marken jetzt tun sollten, wenn sie sich auf diese AI-Ära vorbereiten möchten?
Ich glaube, die müssen sich auf jeden Fall anschauen, ob sie da sichtbar sind. Das ist schon auch schwer, muss man sagen, weil die, ich weiß nicht, ob man muss es mal ausprobieren, also beziehungsweise die HörerInnen können es ja auch mal ausprobieren, nach der eigenen Marke da zu suchen und 10-mal denselben Prompt einzugeben. Teilweise kriegt man 10-mal eine andere Antwort. Also es ist überaus volatil und es ist noch intransparenter als alles, was man vorher hatte, diese neue Welt, so muss man sagen. Es wirkt für mich so ein bisschen, als ob die da die perfekte Blackbox schaffen, die Tech-Firmen.
Ja.
Aber trotzdem würde ich einmal so starten. Zehnmal bei allen relevanten, also vor allen Dingen in Deutschland sind es ja vor allen Dingen ChatGPT und Gemini. Ich glaube, die anderen sind wirklich vernachlässigbar. Auf beiden Plattformen 10-mal einzugeben, alle relevanten Prompts, wenn ich jetzt ein Fahrradhersteller bin, welches Gravelbike würdest du mir empfehlen, in diesem Preisbereich, so das 10-mal einzugeben auf allen relevanten Plattformen, dann zu gucken, welche Marken werden da genannt? Bin ich da schon sichtbar oder muss ich da was machen oder muss ich da noch mehr machen? Zum anderen sich die Quellen anzugucken, die da zitiert werden. Um dann zu schauen, tauche ich bei diesen Quellen auf? Habe ich zu diesen, wenn da Medien zitiert werden, habe ich zu denen irgendwie ein Verhältnis? Haben wir die schon mal mit unserem Pressemenschen besucht? So würde ich da auf jeden Fall mal einsteigen.
Ja. Und was wäre dann der nächste Schritt, wenn man damit mal so anfängt? Also wenn man sagt, man möchte sichtbarer werden, was kann man dann tun?
Also um das systematisch zu machen, kann man auf jeden Fall, ich habe eben schon von Peak AI gesprochen,
ja.
Es gibt X-Tools, die das anbieten, das zu überwachen, also systematisiert zu überwachen. Die haben dann auch ein schönes Dashboard erstellen, wo man dann sieht, wie entwickelt sich die Markensichtbarkeit und so weiter. Das ist auf jeden Fall noch ein Tipp, den ich geben kann, sich sowas mal anzugucken. Wir haben eine Software-Vergleichsplattform, OMR Reviews, da kann man Bewertung für all diese Tools vorlesen, sich durchlesen. Und dann als nächstes gibt es sehr viele unterschiedliche Theorien, wie man das positiv beeinflussen kann. Es gibt ja die Aussage, dass man künftig quasi Content für Maschinen machen muss, der gut maschinenlesbar ist.
Ja.
Dass man nur noch einen MD-File hat oder so eine Art, eine andere Theorie ist, dass man quasi so einen persönlichen Wikipedia-Eintrag von sich erstellt. Grounding Pages, da gibt es einen Experten, Hans Kronberg heißt der, der sagt, man muss eine Grounding Page über sich selbst schreiben, wo man...
Übrigens Kollege von uns.
Ja, von Chefkoch, genau.
Richtig, ja. Teil der Familie.
Ja, und ein wirklicher Experte, der da tief drin steckt im Thema. Also Grounding Page ist quasi, man schreibt über die eigene Marke, aber komplett unwerblich. Das ist das Entscheidende, dass man nicht schreibt, auf unserem Gravelbike fühlst du dich total frei und bla bla bla, sondern dass du schreibst, ja, für diesen und jenen Untergrund geeignet, vor allen Dingen die Produktdaten müssen sauber sein, ja, hat dieses und jenes Gewicht und so weiter. Das ist die eine Richtung. Es gibt dann aber auch so ein bisschen Dirty Tricks, die vor allen Dingen stark angewendet werden, wenn es dann um wirkliche Produktempfehlungen geht. Was ich immer wieder sehe, ich mache das ja auch ab und an testweise, wenn man nach Produkten sucht, dass solche Listicles da auftauchen.
Das sind Listicles.
Listicles kennt man eigentlich früher so von BuzzFeed. Da haben die früher solche, die 10 lustigsten Harry Potter Memes oder so, einfach eine Liste. Mhm. Mittlerweile wird das aber auch für Produktempfehlungen genutzt. Hier ein kleines Sneak Preview aus unserer Keynote. Da veröffentlichen, wenn man zum Beispiel ein Tool ist, was Reisekostenabrechnungen ermöglicht, machen manche Unternehmen, die in diesem Markt tätig sind, machen einfach eine Liste. Die 10 besten Tools für Reisekostenabrechnung setzen sich auf Platz 1 und tauchen mit diesem Blogartikel wirklich in den Quellen von ChatGPT auf oder von Gemini. Also das ist natürlich, muss sich jeder die Frage stellen, ob einem das seriös genug ist. Aber das ist zumindest, ja, das, damit taucht man dann in solchen KI-Antworten bei Prompts, die sehr nah an Produkt sind oder sehr nah an Produktempfehlungen sind, tauchen dann Marken in diesen Antworten auf. Also ja. Ich glaube, da ist halt noch sehr viel Wilder Westen. Diese ganze Geowelt ist sehr viel Wilder Westen. Und die, glaube ich, viele seriöse Publisher, wie du schon sagst, gucken dann wahrscheinlich genau drauf und sperren die Bots von diesen Tools erstmal aus, weil sie sagen, ich krieg davon ja nichts, ich krieg gar keinen Traffic, was soll mir das bringen, deswegen sperre ich die aus. Deswegen haben die vielleicht, wenn UGC-Plattformen immer wichtiger für die, man sieht ja, hört ja allenthalben, dass Reddit eine unheimlich wichtige Quelle ist für die ganzen Unternehmen. Also das auch noch ein Tipp, da würde ich mich mal umschauen auf UGC-Plattformen wie Reddit, vielleicht auch auf LinkedIn, wenn ich im B2B-Bereich tätig bin. Wie bin ich da sichtbar und wie schreiben da Leute über mich?
For now. Bis sozusagen die User auch Agenten werden.
Ja, und die haben die Plattform haben natürlich auch riesige Probleme mit Bots. Also ja, habe ich gerade gelesen, dass Reddit da nochmal irgendwie eine Initiative gestartet hat, um stärkere Bots aus der eigenen Plattform runterzuschmeißen. Das wird, glaube ich, ein Katz-und-Maus-Rennen in den nächsten Jahren immer sein. Man hört ja auch allenthalben, dass der Bot-Traffic so stark zugenommen hat, weil auch die KIs dann quasi die Leute ja nochmal enablen, eigene Scraper loszuschicken und eigene Bots loszuschicken. Das ist schon, da sind wir wieder bei dem Punkt, macht die KI das Internet kaputt und das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die man, glaube ich, im Auge behalten muss.
Ja, okay. Also ich versuche es noch ein bisschen zu synthetisieren. Wir sehen ja dann, also man stellt eine Frage ins KI-System, ChatGPT, zu Gravelbikes. Jetzt sehen wir mal an, wir haben jetzt einen so ein schwarzes Schaf dabei, das hat quasi dann vielleicht eine neue Produkt-Review-Website gewibe-codet und da ein Listicle, kannte ich noch nicht, veröffentlicht mit den 10 besten Gravel-Bikes. Meins ist zufällig auf Platz 1 gelandet. und das wird dann konsumiert von dem Search-Agent, der von ChatGPT losläuft, um die relevantesten Quellen einzusammeln und zack, werde ich empfohlen als bestes Gravelbike. Ja. Wahrscheinlich steht da dann sogar noch so aus 10 unterschiedlichen Bikes haben wir das Beste gefunden anhand dieser Quelle. Oder
kann man ja, gibt's ja unterschiedlich, man kann es transparent machen und dann drunter schreiben, ja, wir sind selbst in diesem Bereich tätig so und wir haben diese Vor- und Nachteile, unsere Mitbewerber haben diese Vor- und Nachteile, dann ist es ein bisschen seriöser. Bei Gravelbike weiß ich auch nicht, das Beispiel habe ich ja jetzt gewählt, weiß ich nicht, ob es da funktionieren würde. Ich glaube, es funktioniert so in Nischen, wie jetzt eben gesagt, Tool zu Reisekostenabrechnung, aber in so ganz breiten Themen, keine Ahnung, Sneaker, Laufschuhe, wo es 1000 Anbieter gibt, wo es 1000 Medien gibt, ist es, glaube ich, deutlich schwieriger. Da muss man dann, glaube ich, eher über digitale PR gehen und versuchen, gucken, welche Quellen sind da relevant und versuchen, da aufzutauchen. Deutlich schwieriger und nicht so unmittelbar, aber das ist dann vielleicht auch ein bisschen die bisschen seriösere Variante.
Ja, ich will noch eine letzte größere Frage nochmal aufmachen und zwar möchte ich gerne mit dir mal so die KI-Hype-Welle in Kontext setzen. Ihr habt als OMR sozusagen schon über 20 Jahre Erfahrung, wenn ich jetzt richtig rechne, ja.
2010 war das erste Event.
Ja,
genau. Und ich bin seit 2014 bei OMR.
Okay, dann hast du auf jeden Fall schon über 20 Jahre Erfahrung. mit sozusagen Phänomenen der Digitalwirtschaft, des Internets und so weiter. Und viele Hypes sind in der Zeit schon sozusagen dir begegnet. Ne? Also die letzte große Hype vor KI, sicherlich das Metaverse, was ja relativ in der Versenkung verschwunden ist wieder. Ich weiß nicht, ist Metaverse noch ein Thema für The State of Internet?
Nee, nicht. Also wir hatten es wirklich sehr früh in der Keynote auch, da war ich ganz happy mit. Und ich schäme mich auch heute nicht für diesen Teil, weil wir da viel über Gaming gesprochen haben. Mhm. Gaming als Metaverse-Plattform quasi und wie viele, was für Reichweiten Fortnite oder auch Roblox, was für Reichweiten die generieren. Und ich glaube, das zählt immer noch. Und das sehen auch noch nicht alle Leute. Im letzten Jahr gab es auf Roblox Teenager, die eigene Spiele auf Roblox entwickelt haben, die damit zu Millionären geworden sind, weil die irgendwie 16-Jährige, die so ein lustiges Grow-a-Garden-Spiel entwickelt haben, was zum totalen Viralphänomen wurde und die dann, wo einige dieser Teenager das verkauft haben zu Millionen, wahrscheinlich vielleicht sogar dreistelligen Millionenbeträgen. Wahnsinn, was da passiert auf diesen Plattformen. Also das gibt's schon immer noch, aber zuletzt, was zuletzt die größte Headline war in diesem Zusammenhang, Horizon Worlds hieß das, glaube ich. Das war so eine Metaverse. Das sollte das Metaverse Network quasi von Meta werden, wo man mit dieser Brille dann quasi sich im so wie damals, wie hieß es noch, nicht Sims, sondern was gab es noch davor mit Virtual Reality? Naja, gab es noch mal vor 20 Jahren mal so eine andere Plattform. Ja. Und die haben jetzt angekündigt, dass sie es einstellen, weil es halt nicht funktioniert. So.
Ist das das, wo auch die Leute sich so Grundstücke kaufen konnten und sowas?
Na, das war nochmal was anderes. Das war ja, glaube ich, auch so ein bisschen Crypto-NFT-mäßig. Okay. Aber es gab da so ein Video, wo Mark Zuckerberg, der jemanden trifft und dann haben die Leute keine Beine und es ist schon, als das gestartet ist, haben sich viele Leute drüber lustig gemacht, so. Und jetzt haben sie es eingestellt und gab dann die Headlines, wie viele Milliarden die in diesen Metaverse-Trend investiert haben und dass sich das ja nicht so ganz gerechnet hat, vermutlich für sie.
Wie blickst du denn quasi unter dem Hype-Aspekt auf KI?
Ja, ich glaube, das geht nicht mehr weg. Ich glaube, das hat schon eine ganz andere Substanz als dieses Metaverse-Thema. Ich glaube, diese KI-Antworten, dass man nicht mehr selbst sich zu 10 Websites durchklicken muss und sich alles zusammensuchen muss. Natürlich hat das auch Nachteile und man muss gucken, woher kommen diese Inhalte, die einem da zusammengefasst werden, und es ist nicht immer transparent so. Da muss man auch sehr, sehr vorsichtig mit sein, da haben wir schon drüber gesprochen.
Richtig.
Aber natürlich ist es super bequem.
Ja.
Du hast irgendeine Frage, du kriegst direkt die Antwort. Es ist unglaublich angenehm. Und das wird, glaube ich, dieser Use Case wird, glaube ich, nicht mehr weggehen. Ich glaube, für den Arbeitsbereich und für das Backend, so sage ich immer, also Content-Produktion, haben wir drüber gesprochen, ist es ein riesiges Thema. Automatisierung, jeder Vorgang, der irgendwie automatisiert werden kann, kannst du ja mittlerweile mit Cloud oder weiter automatisieren. Das ist, glaube ich, schon ein riesiger Vorteil. Ich glaube, das wird nicht weggehen. Wo ich noch so ein bisschen skeptisch bin, ist so bei diesem ganzen Agentic-Thema. Ich glaube, das ist für den B2B-Bereich oder für die so Backend, so alles im Arbeitsbereich, ist das schon relevant. Ob wirklich jeder Mensch einen eigenen KI-Agenten braucht und haben will, den er dann losschickt, um einzukaufen, den er losschickt, um irgendwie einen Blumenstrauß für die Frau zu kaufen oder eine Ferienwohnung zu buchen. Also Ferienwohnung vielleicht, das ist so ein Case, den ich auch immer wieder teste, weil das ja, hast du sehr einen hohen Anforderungskatalog, die Zahl der Leute, was du genau haben willst in der Wohnung und so weiter. Da lässt du dir vielleicht zumindest eine Vorauswahl erstellen, so, aber dann wirklich, dass die für dich auch Käufe durchführen und Entscheidungen treffen und du gar nicht mehr siehst, auch wenn du Schuhe kaufst, dass du am Schluss gar nicht mehr die Breite des Angebots dir selbst anguckst, so. Da bin ich so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen.
Ja, also vielleicht ist da noch so ein menschliches Grundbedürfnis, dass man da zumindest irgendwie Teil der Entscheidung bleibt, oder?
Ja, auf jeden Fall Teil der Entscheidung. Und ja, auch der menschliche Kontakt dann irgendwo. Also ich meine, Amazon hat natürlich alle Vorteile mit Lieferungen am nächsten Tag und so weiter, das ist schon super convenient, aber es gibt ja auch Dinge, die nicht convenient sein müssen so und wo du auch den menschlichen Kontakt schätzt so. Und ich glaube, das wird nicht komplett weggehen.
Du hast gesagt, Moldbook ist für dich ein bisschen das Bored Apes Yacht Club quasi der KI-Ära.
Ja.
Also eigentlich schon eine schöne Referenz zu dem letzten Hype, Was genau hast du damit gemeint? Erklär vielleicht auch nochmal, was Modebook eigentlich genau ist.
Ja, gerne. Also Modebook war ein oder ist immer noch ein Social Network für KI-Agenten. Hat riesige Wellen geschlagen. Also zuerst gab es ja den ganzen Hype um OpenClaw oder Claudebot, wie es am Anfang hieß, diesen KI-Agenten, der, wo es zum ersten Mal so richtig gut funktioniert hat, dass ein KI-Agent für einen Sachen übernommen hat, was aber auch große Risiken hat, wenn man nicht aufpasst, was der macht und der auf einmal die E-Mail-Inbox löscht oder wie auch immer. Und dann gab es nach diesem Hype, gab es dann quasi für die KI-Agenten ein Social Network. Und das hat auch riesige Wellen geschlagen. Ist halt einfach eine schöne Headline bei diesem. Jetzt gibt es ein Social Network für KI-Agenten von wegen hier, guck mal, ob du, jetzt wirst du komplett überflüssig als Mensch so. Er hat halt ein bisschen in diese Angst reingebohrt und ja. Hat man allen Teilen von gelesen. Und dann hat sich im Nachhinein aber rausgestellt, dass das schon einiges von diesem Engagement halt von Menschen kommt und dass das auch von viel von Menschen kommt, die so in dieser ganzen AI-Startup-Szene unterwegs sind, da vielleicht eigene Unternehmen gegründet haben. Und dann habe ich gedacht, okay, das wirkt für mich einfach wie ein bisschen wie so ein halb so ein Inside-Joke, was die Leute aus dieser Szene für sich gemacht haben, so einfach um ein bisschen miteinander zu lachen. Und dann hat sich vielleicht auch so ein bisschen verselbstständigt und dann ist es auch zum Promo-Vehikel für diese ganze KI-Szene geworden. Und dasselbe war halt bei diesem Board Ape Yard Club, hatte ich mal einen Artikel veröffentlicht, wo ich eine Analyse gemacht habe, wer hatte investiert und so weiter, wer hat welche von diesen Affen gekauft. Und da hat sich halt auch, es gab im Nachhinein sogar ein Gerichtsverfahren, deswegen hat sich halt rausgestellt, zum Beispiel, dass Promis das genützt haben, um ihre eigenen NFT-Kollektionen zu pushen. Einfach, sie haben gesagt, hier, guck mal, hier ist mein Affen-NFT, was ich gekauft habe. Und übrigens, ich habe jetzt auch eine eigene NFT-Kollektion. Also haben sich zuerst so Credibility eingekauft in der Szene und haben dann ihre eigenen Kollektionen damit gepusht.
Ja.
Und so wirkte das auf mich auch bei Modebook, dass es so ein bisschen ein Hype-Vehikel war für diese ganze AI-Szene. Ist jetzt übrigens von Meta aufgekauft worden für
Modebook?
Für einen Millionenbetrag. Also ich glaube nicht das Unternehmen, sondern die zwei Leute, die das entwickelt haben,
sind
jetzt von Meta angestellt worden.
Diese Marktdynamiken von diesen NFTs, das war ja auch wirklich völlig
verrückt,
wahnsinnig.
Ja. Und man dachte, muss ich mir jetzt hier irgendwie ein NFT von irgendeiner virtuellen Glitzerjacke, hat ein Kollege von mir gemacht, ich habe irgendwie so eine crazy Jacke als NFT gekauft, schon verrückt wirklich, ja.
Ja, jetzt wahrscheinlich alles liegt noch in irgendeinem Wallet vor sich hin. Noch eine letzte Frage zum KI-Hype. Also du hast eben die Analyse gemacht, dass das Interface einfach extrem gut ist und die Art und Weise, Informationen zu konsumieren, indem wie KI sie aufbereitet, zusammenfasst, konsolidiert. Und ich glaube auch, dass dieser Erfolg würde einfach gar nicht realisiert werden können, wenn nicht das einen unmittelbaren Nutzen für den Anwender hat. Ja. Also da gehe ich mit dir völlig mit. KI ist nützlich, so Punkt. Gleichzeitig sehen wir natürlich, dass wenn wir jetzt auf die Investitionssummen anschauen, dass wir auch alleine auf diesen Fakt blicken, dass die Kosten für das Training eines einzelnen Modells oft sozusagen im hohen dreistelligen Millionenbereich liegen. Also wenn wir jetzt über Frontier Models, die stärksten sozusagen im Markt sprechen. Und gleichzeitig die Zeit, das zu amortisieren, diese Kosten wieder reinzubekommen, ja gar nicht da sind. Das nächste Modell wird eigentlich gleich schon wieder getrainiert. Und es gibt eigentlich so ein Wettrennen ja die ganze Zeit zwischen einerseits den großen US-Playern und China natürlich auch noch. Aber es drängt sich doch schon sehr die Schlussfolgerung auf, dass das irgendwie nicht so richtig gut gehen kann. Also, oder irgendjemand in diesem Rennen wahrscheinlich auch den Kürzeren ziehen wird. Wie blickst du darauf? Also ist das sozusagen Teil von so einer Bubble-Dynamik? Also wird es nochmal so ein Yahoo geben, ne? Also wo wir auf den nächsten Hype gehen, also Dotcom-Bubble, also gibt es quasi irgendjemanden im Wettrennen, der den Kürzeren ziehen wird? Oder
ja, ich glaube im Moment so der, aber du sagst auf, man kommt in der KI-Welt auf X nicht herum. Was man so, der Tenor, den man so liest, ist ja im Moment eher so, dass OpenAI jetzt gerade ein bisschen in Not ist, dass Google hat ja mit Gemini unheimlich aufgeholt und hat da wirklich, am Anfang waren sie so ein bisschen der Laughingstock und mittlerweile haben sie da wirklich enorm aufgeholt und sind sehr viel besser geworden und haben auch mit Gemini wirklich relevant Marktanteile gewonnen. Claude und Anthropic haben so ein bisschen diesen B2B-Bereich für sich gewonnen. Und da glaube ich, so ein bisschen zuletzt die Butter vom Brot genommen und jetzt so ein bisschen der Tenor, dass OpenAI gerade unter Druck ist, da für sich noch die richtige Nische zu finden. Und also mein Eindruck ist, es gab jetzt zuletzt diese Neuigkeit, dass OpenAI Sora einstellt, diese Videoplattform. Mhm,
richtig.
Und das war für mich schon der Moment, wo ich dachte, okay, vielleicht ist das jetzt der Moment, wo wir erleben, dass diese ganze subventionierte KI-Ding, dass das jetzt langsam an deinem Ende angekommen ist, weil das Geld dann irgendwann nicht mehr ausreicht. Ich weiß nicht, Forbes hat irgendwann mal ausgerechnet, dass irgendwie OpenAI für Sora, für diese Videogenerierung 15 Millionen US-Dollar pro Tag oder so ausgibt. Also das ist furchtbar teuer, diese und ressourcenintensiv, diese Modelle. Und wie du sagst, das ist ja alles, diese ganze KI-Welt ist ja im Moment subventioniert davon, dass da Investoren Milliarden reinkippen so. Und das war so der Moment, wo ich dachte, okay, vielleicht funktioniert das jetzt nicht mehr nachhaltig so und vielleicht wird das jetzt langsam kippen, dass das zurückgeht. Und wenn dann, ja, also ich glaube, Google wird diese Dinge weiterhin oder zumindest mal für einen längeren Zeitraum das kostenlos anbieten können, einfach weil die das bestfunktionierendste Werbeunternehmen der Welt sind und so viel Geld verdienen, dass sie sich leisten können. Ob andere sich das langfristig leisten können, das wird man jetzt in den nächsten 6 bis 12 Monaten vermutlich sehen.
Wenn du deine Karte auf eins dieser großen Unternehmen setzen müsstest.
Wir haben ja mit OMA zu allen Unternehmen freundschaftliche Verbindungen. Also ich muss sagen, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass Google, also man liest ja immer mal wieder solche Tweets oder LinkedIn-Posts von wegen hier, ChatGPT setzt Google massiv unter Druck und diesen Eindruck habe ich mittlerweile nicht mehr, dass die da wirklich in großen Nöten sind, sondern dass die das sehr gut hinbekommen haben, das zu drehen. Und Pop jetzt keine, würde jetzt nicht denken, dass Google innerhalb der nächsten 5 Jahre irgendwie da wirklich relevant kleiner wird, sage ich mal.
Okay. Also es bleibt spannend. Offenes Rennen nach wie vor.
Ja.
Ja. Roland, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für das bevorstehende Event. Und ich werde sicherlich auch da mal vorbeischauen und bin gespannt auf eure Keynote.
Vielen Dank und hat mich gefreut, dass ich da sein durfte.
Super. Danke dir.